Rainer, lies mal vor. Kapitel 15. Der Major Cavalcanti. Es schlug 7 Uhr und Bertuccio war seit 2 Stunden nach Auteuil abgereist, als ein Fiaker vor der Tür des Hauses hielt und an dem Gitter einen Mann von etwa 52 Jahren absetzte, der einen von jenen Röcken mit schwarzen Borten trug, deren Geschlecht in Europa unvergänglich zu sein scheint. Eine weite Hose, ziemlich reinliche Stiefel, hirschlederne Handschuhe, eine schwarze Halsbinde mit einem schmalen weißen Streifen, die man, wenn sie ihr Eigentümer nicht freiwillig getragen haben würde, für ein Halseisen hätte halten können. Das war die malerische Tracht, in welcher der Mensch erschien, der an dem Gitter läutete, hier fragte, ob nicht in Nummer 30 der Avenue des Champs-Élysées der Graf von Monte Cristo wohne, und auf die bejahende Antwort des Portiers eintrat. Der kleine eckige Kopf dieses Menschen, seine weißlichen Haare und sein dicker grauer Schnurrbart machten ihn für Baptistin erkenntlich, denn dieser besaß die genaue Beschreibung des Gastes und erwartete ihn im unteren Hausflur. Kaum hatte er seinen Namen vor dem Diener ausgesprochen, als Monte Cristo von seiner Ankunft benachrichtigt wurde. Man führte den Fremden in den einfachsten Salon. Der Graf erwartete ihn da selbst und ging ihm mit lachender Miene entgegen. »Ah, mein lieber Herr«, sagte er, »seien Sie willkommen. Ich erwartete Sie.«
»Wirklich?«
erwiderte der Lucchese.
»Eure Exzellenz erwartet mich?«
»Ja, ich war von Ihrer Ankunft auf heute um 7 Uhr benachrichtigt.«
»Sie waren von meiner Ankunft benachrichtigt?«
»Vollkommen.«
»Ah, desto besser. Ich befürchtete, man hätte diese Vorsichtsmaßregel vergessen.«
»Welche?«
»Sie in Kenntnis zu setzen.«
»Oh nein.«
»Sind Sie dessen gewiss? Täuschen Sie sich nicht.«
»Ich bin dessen gewiss.«
»Mich erwartete Eure Exzellenz heute Abend um 7 Uhr?«
»Allerdings Sie. Ich will Ihnen den Beweis geben.«
»Oh, wenn Sie mich erwarteten, so ist es nicht der Mühe wert.«
»Doch, doch«, rief Monte Cristo. Der Lucchese schien etwas beunruhigt. »Sprechen Sie, sind Sie nicht der Marquis Bartolomeo Cavalcanti?«
»Bartolomeo Cavalcanti«,
wiederholte freudig der Lucchese.
»So ist es.«
»Ex-Major in österreichischen Diensten?«
»War ich Major?«
fragte schüchtern der alte Soldat. »Ja«, sagte Monte Cristo, »Major, das ist der Name, den man in Frankreich dem Grade gibt, den Sie in Italien einnahmen.«
»Gut«,
versetzte der Lucchese,
»Sie begreifen, mir ist es ganz lieb.«
»Übrigens, kommen Sie nicht aus eigenem Antrieb hierher?«
»Allerdings.«
»Sind Sie durch den vortrefflichen Abbé Busoni an mich gewiesen worden?«
»So ist es«,
rief der Major. »Und Sie haben einen Brief?«
»Hier ist er.«
Monte Cristo nahm den Brief, öffnete und las ihn. Der Major schaute den Grafen mit großen, erstaunten Augen an, die zwar neugierig in allen Teilen des Gemaches umherliefen, jedoch immer wieder zu dessen Eigentümer zurückkehrten. »So ist es, der liebe Abbé. Der Major Cavalcanti, ein würdiger Patrizier aus Lucca, von den Cavalcanti in Florenz abstammend«, fuhr Monte Cristo lesend fort, »im Besitze eines Vermögens, das jährlich 500.000 abwirft.« Monte Cristo schlug die Augen vom Papier auf und verbeugte sich.
»500.000«, sagte er, »Teufel, mein lieber Herr Cavalcanti!« »Steht 500.000 da?«
fragte der Lucchese. »Mit allen Buchstaben. Und das muss so sein. Der Abbé Busoni ist ein Mann, der ganz genau die großen Vermögen in Europa kennt.«
»Es mag wohl richtig sein mit der 500.000, doch auf mein Ehrenwort. Ich glaubte nicht, dass es sich so hoch beliefe.«
»Weil Sie einen Intendanten haben, der Sie bestehlt. Was wollen Sie, mein lieber Herr Cavalcanti? Man muss sich das gefallen lassen.«
»Und da Sie mir hierüber Aufklärung gegeben haben, so werde ich den Burschen vor die Tür werfen«,
sagte mit ernstem Ton der Lucchese. Monte Cristo fuhr fort zu lesen. »Und dem nur eines zu seinem Glück fehlt.«
»Oh, mein Gott, ja, nur eines«,
sagte der Lucchese mit einem Seufzer. »Einen angebeteten Sohn wiederfinden.«
»Einen angebeteten Sohn?«
»Der in seiner Jugend entweder durch einen Feind seiner Familie oder durch Zigeuner geraubt wurde.«
»Im Alter von 5 Jahren, mein Herr«,
sagte der Lucchese mit einem tiefen Seufzer und die Augen zum Himmel aufschlagend. »Armer Vater«, sagte Monte Cristo. Der Graf las weiter. »Ich gebe ihm die Hoffnung, ich gebe ihm das Leben, Herr Graf, indem ich ihm verkündige, dass Sie ihm diesen Sohn, den er seit 15 Jahren umsonst suchte, wiederfinden können.« Der Lucchese schaute Monte Cristo mit einem Ausdruck voll unsäglicher Unruhe an. »Ich kann es«, sagte Monte Cristo. Der Major richtete sich hoch auf und rief:
»Ah, der Brief ist also bis zum Ende wahr?«
»Zweifelten Sie daran, mein lieber Herr Bartolomeo?«
»Nein, niemals. Ein ernster, eine religiöse Würde bekleidender Mann wie der Abbé Busoni hätte sich nie einen solchen Scherz erlaubt. Doch Sie haben nicht alles gelesen, Exzellenz.«
»Ja, das ist wahr. Es findet sich hier noch eine Nachschrift.«
»Ja«,
erwiderte der Lucchese,
»es findet sich eine Nachschrift.«
Um den Major Cavalcanti nicht in die Verlegenheit zu setzen, Papiere verkaufen zu müssen, schicke ich ihm einen Wechsel von 2000 Francs für seine Reiseumkosten und akkreditiere ihn bei Ihnen mit der Summe von 48.000 Francs, die ich bei Ihnen gut habe.« Der Major verfolgte in sichtbarer Angst diese Nachschrift mit den Augen. »Gut«, begnügte sich der Graf zu bemerken.
»Er hat gut gesagt«,
murmelte der Lucchese.
»Also die Nachschrift wird von Ihnen ebenso günstig aufgenommen wie der übrige Brief?«
»Der Abbé Busoni und ich stehen miteinander in Abrechnung. Ich weiß nicht genau, ob er 48.000 Francs bei mir gut hat, aber es kommt zwischen uns auf ein paar Banknoten nicht an.« »Ah, Sie legten also großen Wert auf diese Nachschrift, mein lieber Cavalcanti?«
»Ich muss Ihnen gestehen«,
antwortete der Lucchese,
»dass ich mich, voll Zutrauen zu der Unterschrift des Abbé Busoni, nicht mit anderen Geldern versehen hatte. Wäre mir diese Quelle entgangen, so würde ich mich in Paris in große Verlegenheit befunden haben.«
»Setzen Sie sich doch«, sagte Monte Cristo. »In der Tat, ich weiß nicht, was ich mache. Ich lasse Sie seit einer Viertelstunde stehen.« Der Major zog einen Stuhl an sich und setzte sich. »Nun, sagen Sie«, sagte der Graf, »wollen Sie etwas zu sich nehmen? Ein Glas Sherry, Portwein, Alicante?«
»Alicante, wenn Sie erlauben. Das ist mein Lieblingswein.«
Monte Cristo läutete. Baptistin erschien. Der Graf ging auf ihn zu und fragte leise: »Nun?«
»Der junge Mensch ist im blauen Salon«,
antwortete der Kammerdiener. »Vortrefflich. Bringen Sie Alicante-Wein und Zwieback.« Baptistin brachte das Verlangte. Der Graf befahl Baptistin, die Platte in den Bereich der Hand seines Gastes zu stellen, der zuerst den Alicante mit dem Rande seiner Lippen kostete, sodann eine Miene der Zufriedenheit annahm und endlich den Zwieback zart in das Glas tauchte. »Sie wohnten also in Lucca«, sagte Monte Cristo. »Sie waren reich, sie waren vornehmer Abkunft, sie genossen die allgemeine Achtung. Sie hatten alles, was einen Menschen glücklich machen kann.«
»Alles, Exzellenz«,
erwiderte der Major, seinen Zwieback verschlingend.
»Durchaus alles.«
»Und es fehlte nur zu Ihrem Glück, Ihr Kind wiederzufinden.«
»Dies fehlte mir sehr«,
rief der würdige Major, schlug die Augen zum Himmel auf und suchte zu seufzen. »Nun, reden Sie, mein lieber Herr Cavalcanti, wie verhält es sich mit diesem so sehr beklagten Sohn? Denn man sagte mir, Sie seien Junggeselle geblieben.«
»Man glaubte es, mein Herr, und ich selbst...«
»Ja«, versetzte Monte Cristo, »und Sie selbst suchten diesem Gerücht Glauben zu verschaffen. Eine Jugendsünde, die Sie vor aller Augen verbergen wollten.« Der Lucchese richtete sich auf, nahm seine ruhigste, würdigste Haltung ein, schlug aber zugleich bescheiden die Augen nieder, sei es, um seine Haltung zu sichern, sei es, um seine Einbildungskraft zu unterstützen, während er von unten herauf den Grafen anschaute, dessen auf seinen Lippen festgebanntes Lächeln stets dieselbe wohlwollende Neugierde andeute.
»Ja, mein Herr«,
sagte er,
»ich wollte diesen Fehler vor der ganzen Welt verbergen.«
»Nicht ihretwegen«, versetzte Monte Cristo, »denn ein Mann steht über dergleichen Dingen.«
»Oh nein, gewiss nicht meinetwegen«,
erwiderte der Major, lächelnd und die Achseln zuckend. »Sondern seiner Mutter wegen?«
»Seiner Mutter wegen«,
rief der Lucchese,
»seiner armen Mutter wegen.«
»Trinken Sie doch, lieber Herr Cavalcanti«, sagte Monte Cristo, dem Lucchese ein zweites Glas Alicante einschenkend. »Die Erinnerung überwältigt Sie.«
»Seiner armen Mutter wegen«,
murmelte der Lucchese, indem er einen Versuch machte, ob nicht die Kraft des Willens den Winkel seines Auges mit einer falschen Träne zu befeuchten vermöchte. »Welche, glaube ich, einer der ersten Familien Italiens angehörte?«
»Eine Patrizierin von Fiesole.«
»Namens?«
»Marchesa Oliva Corsinari.«
»Und Sie heirateten sie am Ende trotz des Widerstrebens der Familie?«
»Mein Gott, ja, das tat ich am Ende.«
»Und Ihre Papiere, die Sie mitbringen, sind ganz in Ordnung?«
»Was für Papiere?«
fragte der Lucchese. »Nun, Ihr Trauschein mit Oliva Corsinari und der Taufschein von Andrea Cavalcanti, Ihrem Sohn. Heißt er nicht Andrea?«
»Ganz richtig, Herr Graf. Doch mit Bedauern muss ich Ihnen bemerken, nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich mich mit diesen Papieren versehen sollte, versäumte ich, sie mitzunehmen.«
»Ah, Teufel«,
rief Monte Cristo.
»Sind sie denn durchaus nötig?«
»Unerlässlich«, rief Monte Cristo,
»wenn man hier irgendeinen Zweifel über die Gültigkeit ihrer Ehe und die Rechtmäßigkeit des Kindes erhöbe.«
»Es ist richtig, man könnte Zweifel erheben.«
»Das wäre sehr unangenehm. Es könnte ihm dadurch eine glänzende Heirat entgehen.«
»Oh, peccato!«
»Sie begreifen, in Frankreich ist man streng. Es genügt nicht, wie in Italien, einen Priester aufzusuchen und ihm zu sagen, wir lieben einander, verbinden Sie uns. In Frankreich gibt es die bürgerliche Ehe und um sich bürgerlich zu verheiraten, braucht man Papiere, durch welche die Identität nachgewiesen wird.«
»Das ist ein Unglück. Ich habe diese Papiere nicht.«
»Zum Glück habe ich sie.«
»Ah, mein Herr«,
rief der Lucchese, der, als er das Ziel seiner Reise durch den Mangel seiner Papiere verfehlt sah, befürchtete, dieses Vergessen könnte einige Schwierigkeiten in Beziehung auf die 48.000 Francs zur Folge haben.
»Ah, mein Herr, das ist ein Glück, ja«,
wiederholte er.
»Das ist ein Glück, denn ich hätte nicht daran gedacht.«
»Bei Gott, ich glaube wohl, man denkt nicht an alles. Glücklicherweise dachte der Abbé Busoni für Sie daran.«
»Ein bewunderungswürdiger Mann. Und er schickte Ihnen die Papiere?«
»Hier sind sie.« Der Lucchese legte die Hände als Zeichen der Bewunderung zusammen. Sie heirateten Oliva Corsinari in der St. Paulskirche in Montecatini. Hier ist der Trauschein des Priesters.
»Ja, meiner treu«,
sagte der Major, den Schein mit Erstaunen anschauend. »Und hier der Taufschein von Andrea Cavalcanti, ausgefertigt von dem Pfarrer von Saravezza.«
»Alles ist in Ordnung«,
sagte der Major. »So nehmen Sie diese Papiere, mit denen ich nichts zu tun habe. Geben Sie sie Ihrem Sohn, der sie sorgfältig aufbewahren wird.«
»Ich glaube wohl, wenn er sie verlieren würde.«
»Was nun die Mutter des jungen Mannes betrifft?«
»Mein Gott«,
sagte der Lokese, unter dessen Füßen die Schwierigkeiten immer neu emporzuwachsen schienen.
»Sollte man ihre bedürfen?«
»Nein, mein Herr«, versetzte Monte Cristo. »Hat sie übrigens nicht?«
»Doch, doch«,
rief der Major.
»Sie hat...«
»Der Natur ihren Tribut bezahlt.«
»Ach ja«,
sagte rasch der Lokese. »Ich habe das erfahren«, sagte Monte Cristo. »Sie ist vor 10 Jahren gestorben.«
»Und ich beweine noch ihren Tod, mein Herr«,
versetzte der Major, ein Taschentuch aus seiner Tasche ziehend. »Was wollen Sie?«, sagte Monte Cristo. »Wir sind alle sterblich. Sie begreifen. Lieber Herr Cavalcanti, man braucht in Frankreich nicht zu wissen, dass Sie seit 15 Jahren von Ihrem Sohn getrennt sind. Alle diese Geschichten von kinderstehlenden Zigeunern finden bei uns keinen Anklang mehr. Sie haben ihn zur Erziehung in ein Kolleg in der Provinz geschickt, und er soll nun nach Ihrem Willen diese Erziehung in der Pariser Welt vollenden. Deshalb verließen Sie Viareggio, wo Sie seit dem Tode Ihrer Frau wohnen. Das wird genügen.«
»Glauben Sie?«
»Gewiss.«
»Also gut.«
»Wenn man etwas von dieser Trennung erführe...«
»Ach ja, was würde ich sagen?«
»Ein ungetreuer Lehrer, von den Feinden Ihrer Familie erkauft, habe dieses Kind geraubt, damit Ihr Name erlösche.«
»Ganz richtig. Da es der einzige Sohn ist.«
»Nun, da alles festgestellt ist, da Ihre Erinnerungen wieder aufgefrischt Sie nicht verraten werden, müssen Sie wohl geahnt haben, dass Ihnen eine Überraschung bevorsteht.«
»Eine angenehme?«
fragte der Lokese. »Ah, ich sehe wohl, dass man ebenso wenig das Auge als das Herz eines Vaters täuscht.« machte der Major. »Ist Ihnen irgendeine indiskrete Enthüllung zuteil geworden, oder haben Sie vielmehr erraten, er sei da?«
»Wer?«
»Ihr Kind, Ihr Sohn, Ihr Andrea.«
»Ich habe es erraten«,
erwiderte der Lokese mit dem größten Phlegma der Welt.
»Er ist also hier?«
»Er ist hier«, sagte Monte Cristo. »Mein Kammerdiener hat mich soeben von seiner Ankunft benachrichtigt.«
»Ah, sehr gut«,
sagte der Major, indem er dabei die Schnüre seiner Polonaise zusammenzog. »Mein Herr, ich begreife Ihre Erschütterung. Man muss Ihnen Zeit lassen, sich zu erholen. Auch will ich den jungen Menschen auf die so sehr ersehnte Zusammenkunft vorbereiten, denn ich setze voraus, er ist nicht minder ungeduldig als Sie.«
»Was glaube ich wohl«,
sagte Cavalcanti. »Gut, in einer kleinen Viertelstunde gehören wir wieder Ihnen.«
»Sie bringen ihn mir? Sie treiben also Ihre Güte so weit, dass Sie mir meinen Jungen selbst vorstellen?«
»Nein, ich will mich keineswegs zwischen einen Vater und seinen Sohn stellen. Sie werden allein sein, Herr Major, doch seien Sie unbesorgt. Selbst dann, falls die Stimme des Blutes stumm bliebe, könnten Sie sich nicht täuschen. Er wird durch diese Tür eintreten. Es ist ein hübscher, blonder, junger Mann, vielleicht etwas zu blond, und von äußerst einnehmenden Manieren, wie Sie sehen werden.«
»Doch, Sie wissen«,
sagte der Major,
»ich nahm nur die 2000 Francs mit, die mir der Abbé Busoni zu geben die Güte hatte. Damit machte ich die Reise und...«
»Und Sie brauchen Geld. Das ist nur zu billig, mein lieber Herr Cavalcanti. Hier sind auf Abschlag 8000 Francs.« Die Augen des Majors glänzten wie Karfunkel. »Somit bin ich Ihnen noch 40.000 Francs schuldig«, sagte Monte Cristo.
»Will Eure Exzellenz einen Empfangsschein?«
fragte der Major, die Scheine in die innere Tasche seiner Polonaise steckend. »Wozu?«
»Als Beleg dem Abbé Busoni gegenüber.«
Sie geben mir einen allgemeinen Schein, wenn Sie die letzten 40.000 Francs in Empfang genommen haben. Unter ehrlichen Leuten sind solche Vorsichtsmaßregeln unnötig.«
»Ah, das ist wahr«,
sagte der Major.
»Unter ehrlichen Leuten.«
»Nun, noch ein letztes Wort, Marquis. Sie erlauben mir eine kleine unmaßgebliche Bemerkung, nicht wahr?«
»Ich bitte darum.«
»Es wäre wirklich nicht übel, wenn Sie diese Polonaise ablegen würden.«
»Wirklich?«
sagte der Major, sein Kleid mit einem gewissen Wohlgefallen anschauend. »Ja, das trägt man noch in Via Reggio, aber in Paris ist dieses Kostüm, so elegant es auch sein mag, längst aus der Mode.«
»Das ist ärgerlich.«
»Oh, wenn Sie so viel darauf halten, so ziehen Sie es bei Ihrer Abreise wieder an.«
»Aber was soll ich dafür nehmen?«
»Was Sie in Ihren Koffern finden.«
»Wie? In meinen Koffern? Ich habe nur einen Mantelsack.«
»Bei sich, allerdings. Wozu sich beschweren? Überdies liebt es ein alter Soldat, mit leichter Ausrüstung zu marschieren.«
»Gerade deshalb.«
»Sie sind ein vorsichtiger Mann und haben Ihre Koffer vorausgeschickt. Diese sind gestern im Hotel de Prince Rue de Richelieu angelangt. Dort ist Ihre Wohnung bestellt.«
»In diesen Koffern also?«
»Ich setze voraus, Sie sind so vorsichtig gewesen, durch Ihren Kammerdiener alles, was Sie brauchen, einpacken zu lassen. Röcke zu gewöhnlichen Ausgängen, Uniformen. Bei großen Veranlassungen ziehen Sie Ihre Uniform an. Das tut gut. Vergessen Sie Ihre Kreuze nicht. Man spottet darüber in Frankreich, trägt sie aber dennoch immer.«
»Sehr gut,
sehr gut, sehr gut«,
sagte der Major, von dem, was er hörte, immer mehr geblendet. »Und nun, da Ihr Herz gegen zu lebhafte Empfindungen gewappnet ist, bereiten Sie sich vor, lieber Cavalcanti, Ihren Sohn Andrea wiederzusehen.« Und sich freundlich vor dem entzückenden Lucchese verbeugend, verschwand Monte Cristo hinter dem Türvorhang.